Ein Kind mit Rechenproblemen, das braucht nachweislich Unterstützung und Hilfe. Und dies sollte nicht nur von Elternhaus kommen, sondern auch von der Schule. Jetzt hat Schule unterschiedliche Möglichkeiten, die Unterstützung anzubieten. Und das ist auch nach Bundesland, Schulform und individuelle Situation auch unterschiedlich, ja. Sodass viele Eltern gar nicht wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wie kann ich diese Hilfe in Anspruch nehmen? Und vor allem stellt sich die Frage, nützt das meinem Kind überhaupt? Woran erkenne ich, ob das für mein Kind gut ist und ob diese Maßnahmen wirklich helfen? In dieser Podcast-Folge im Würfelhaus gebe ich dir einen verständlichen Überblick über die häufigsten Schulangebote bei Matheproblemen und ich sage dir auch genau, was nützt und was nicht. Schauen wir uns zuerst mal den Förderunterricht an. Das ist meistens das Erste, was die Eltern angeboten bekommen, wenn das Kind in Mathe nicht mehr mitkommt. Dann gibt es in der Schule spezielle Gruppen pro Klasse oder auch zusammengenommen über verschiedene Klassen, dass Kinder aus verschiedenen Klassen rausgenommen werden, zusammengeführt in eine Gruppe, in einer Kleingruppe dann quasi zusätzlich unterstützt werden. Und hier wird entweder jemand abgestellt, der eh in der Schule zur Verfügung steht, also eine Lehrkraft, eine Grundschullehrkraft, die dann hier extra freigestellt wird dafür und diese Gruppe leitet. Oder man hat sogar in der Schule eine Förderschullehrkraft zur Verfügung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das ein zusätzlicher Förderunterricht. Meist werden die Kinder dafür aus dem regulären Matheunterricht, schlechtenfalls aus dem Kunst- oder Musik- oder Sportunterricht rausgenommen. Also das ist schon der erste Punkt, der für mich immer schwierig war als Förderschullehrkraft, dass man Kindern aus Unterrichten rausnimmt, aus Fächern, die dem Kind eigentlich gut tun, die es gerne tun will. Also zum Beispiel Musik oder Sport. Nach dem Motto, naja, in Sport kannst du ja Mathe machen, Sport ist nicht so wichtig, Mathe ist wichtiger und da kannst du das nachholen. Das finde ich halt überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass viele Schulen das auch anbieten nach dem Unterricht, quasi nach der vierten oder fünften Stunde wird dann zusätzlich ein Förderunterricht angeboten oder morgens, bevor die Schule anfängt. Ja, das kann alles möglich sein. Schau also als allererstes mal ganz genau, was ist denn der Fakt? Also wird das Kind rausgenommen aus einem anderen Unterricht? Ist es der Matheunterricht oder ein anderer? Und wann wird es angeboten? Ist es für mein Kind überhaupt schön, wenn es dann schon vor der Schule noch früher als alle anderen Kinder da sein muss oder dass es länger bleibt? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, dass die häufigste Unterstützung in der Schule ist tatsächlich dieser Förderunterricht. Es wird also in kleinen Gruppen gearbeitet. Ja, das ist gleichzeitig ein Vor- und ein Nachteil. Ich erläutere mal erst den Vorteil. Die Kleingruppen sind natürlich besser, weil die Lehrkraft, die sich damit beschäftigt, dem Kind besser helfen kann, ist ganz klar, dem einzelnen Kind, ja. Das heißt also, man hat in der Regel so 5, 6, ja, vielleicht auch 7, 8, aber das wäre schon sehr viel Kinder, die tatsächlich alle irgendwelche Themen, Problemstellen in Mathe aufzeigen. Ja, und da ist jetzt schon der Unterschied. Das würde ich an deiner Stelle auch immer nachfragen. Welche Klassenstufen sind denn hier zusammen? Sind es nur die ersten oder zweiten oder sind die gemischt? Also das heißt, ist mein Kind in der gleichen Klassenstufe mit den anderen Kindern zusammen? Geht es also bei allen Kindern um den gleichen Lernstoff, also erste Klasse oder zweite? Oder ist es eine gemischte Gruppe und es geht bei jedem Kind um einen anderen Lernstoff? Zum Beispiel sind zwei Erstklasskinder dabei, drei Zweitklasskinder und zwei Drittklasskinder zum Beispiel, ja. Also das ist auch nochmal wichtig, weil die Lehrkraft, und deswegen sage ich das, es ist ja nur eine Stunde in der Regel. Und die Lehrkraft hat in dieser einen Stunde eben nicht Zeit. Sie wird es nicht schaffen, mit allen Kindern irgendwas Gutes durchzuarbeiten. Also irgendwie was eine bessere Lernstrategie zu etablieren oder was gut zu erklären, sodass das Kind es auch nachvollziehen kann. Das ist also der Nachteil, quasi, wenn gemischt ist, dass dann vielleicht mehrere Lerninhalte hier besprochen werden und für das einzelne Kind sehr, sehr wenig Zeit abfällt dann. Also hinterfrage das, frage die zuständige Lehrkraft, wie genau die Gruppe zusammengesetzt ist, ja. Der Vorteil einer kleinen Gruppe ist klar, man hat mehr Zeit für die einzelnen Kinder. Der Nachteil der kleinen Gruppe ist natürlich auch, jedes Kind hat doch seine eigenen Problemstellen und selbst wenn sie alle aus der ersten Klasse sind, so stehen alle Kinder irgendwo ein bisschen anders. Dennoch kann man da als Lehrkraft viel mehr zusammenfassen und vielleicht ein Thema mit mehreren Kindern gleichzeitig besprechen und hat nicht so sehr die Problemstelle, dass jedes Kind woanders steht, ja. Also das ist gleichzeitig der Vor- und der Nachteil. Und dann achte noch bitte darauf, ob dein Kind wirklich gerne rausgenommen wird aus dem Unterricht, ob es wirklich gerne frühmorgens schon früher oder in die Schule geht oder danach länger bleibt. Das ist wirklich nochmal ganz wichtig. Was hat das Kind für eine Vorstellung von sich, wenn es in diesen Förderunterricht geht? Welche Beziehung hat es zu dem Förderlehrer, zu der Förderlehrerin, zu dem Menschen, der diese Förderung macht, durchführt? Ne? Viele Kinder gehen da ganz gerne rein, weil sie die Lehrkraft mögen oder weil da die anderen Kinder sind, die sie auch kennen. Die Frage ist also, erstens, macht es für dein Kind Sinn im Sinne von, mag dein Kind da hingehen? Zweitens, macht es von der Zusammensetzung Sinn, dass es in kleinen Gruppen durchgeführt wird? Ist das eher von Vorteil oder von Nachteil für dein Kind? Es wird da auch langsamer erklärt, ne? Aber da musst du drauf schauen und letztendlich sprechen wir auch gleich darüber, inwiefern es tatsächlich auch nicht nur spaßeshalber Sinn für dein Kind macht, sondern auch, dass es wirklich in Mathe weiterkommt. Also, es wird in dieser Kleingruppe meist im Förderunterricht langsamer erklärt. Ja, das heißt also, in dem Moment, wo langsamer erklärt wird, hat das Kind mehr Möglichkeiten tatsächlich zu verstehen, langsamer im Sinne von kleinschrittiger. Ja, also in der Schule wird ja recht schnell, da werden die Schritte sehr schnell gemacht. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt der Zehnerübergang eingeführt wird im Zahlenraum bis 20, dann kann es sein, dass der Jan gar keine Hilfestellung braucht. Der ist schon sofort, hat es verstanden, kann schon sofort die Aufgabe rechnen. Die Emilia, die hat auch sehr schnell verstanden, um was es geht. Das braucht vielleicht 2 Schritte oder 3. Ja, die Luisa, die braucht 4 oder 5 Schrittchen. Und dann gibt es halt Kinder, die brauchen 6, 7, 8, 9, 10 Schrittchen. Und das meine ich mit langsam erklärt. Wichtig wäre, dass in der Kleingruppenförderung, also im Förderunterricht, tatsächlich die Schritte kleiner sind. Nicht, dass man jetzt nochmal erklärt, das gleiche wie in der Schule, also im Klassenunterricht, erklärt es nochmal, lässt die Kinder vielleicht, weil sie in kleineren Gruppen sind, hat man ein bisschen mehr Zeit, die Kinder haben ein bisschen mehr Ruhe als in der Gesamtklasse, ne? Aber das darf nicht der einzige Punkt sein. Ja? Der Punkt, dass das Kind jetzt ein bisschen eine kleinere Gruppe hat und vielleicht dadurch eine bessere Lernatmosphäre und vielleicht eine Lehrkraft, die besser ansprechbar ist oder schneller hilft, das darf nicht der alleinige Grund sein für einen Förderunterricht. Also da schau genau hin, ob das wirklich, wie das genau aufgestellt ist und was da drin gemacht wird. Viele Eltern, die mit mir darüber sprechen, weil wir begleiten ja bei Würfelhaus sehr viele Eltern, die mich auch immer wieder fragen, mein Kind ist im Förderunterricht in der Schule, soll ich sie da rausnehmen? Oder die Lehrkraft hat angeboten, dass das Kind in die Förderung gehen soll, soll ich das tun? Ja, und da muss ich ehrlich sagen, man muss genau hinschauen, der Förderunterricht soll dem Kind schon dienen. Sonst ist die Zeit auch unnütz, ja. Nur, dass ein Kind da Spaß hat, weil vielleicht irgendwas gebastelt wird oder irgendwas gemacht wird, was im Gruppenunterricht in der Klasse eben nicht vielleicht zu viel Spaß macht, das ist nicht der Punkt. In der Regel werden die Grundlagen wiederholt, ja. Also das heißt, hier wird nochmal von vorne angefangen oder wenn ein Kind jetzt zum Beispiel nicht bis 100 rechnen kann, dann wird vielleicht nochmal bis 20 geübt, ja. Also so, da wird ein bisschen mehr, sage ich mal, die leichteren Aufgaben und einfachere Themen werden dann noch mal mit dem Kind angeschaut. Das hat den Nachteil in meinen Augen, dass zum Beispiel, wenn ein Kind im Zahlenraum bis 100 rechnen sollte, es kann das aber noch nicht, hat es noch nicht verstanden, dann darf nicht der Trugschluss entstehen, zu sagen, das Kind muss erst im Zahlenraum bis 20 fit werden. Also wenn dein Kind jetzt zum Beispiel Anfang der 2. Klasse ist, es kommt nicht mit, die Lehrkraft bietet deinem Kind Förderunterricht an, im Förderunterricht wird aber noch dann mit den Kindern, die das noch nicht können, bis 20 geübt, dann kannst du hier ganz klar sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht noch den Zahlenraum bis 10. Ja, das wäre ganz gut, dass wir den nochmal wiederholen und sichern, aber auf keinen Fall den Zahlenraum bis 20 nacharbeiten, sondern ich will, dass direkt im Zahlenraum bis 100 gearbeitet wird. Das ist wichtig, weil dein Kind verliert hier unglaublich viel Zeit, wenn es den Zahlenraum bis 20 nochmal nacharbeitet. Das heißt also, du musst da genau schauen und musst auch wissen, was ist denn jetzt wichtig für mein Kind. Ein Kind am Anfang der dritten Klasse sollte auch keinen Zahlenraum bis 20 mehr wiederholen. Das wird aber in der Regel auch nicht gemacht. Ein Kind am Anfang der dritten Klasse, da werden ja eher Multiplikation, Division nochmal wiederholt. Und wenn dann erst der Förderunterricht angeboten wird, dann schau, was genau wird denn in der Klasse geübt und was wird denn im Förderunterricht geübt. Das darf nicht auseinanderklaffen. Also nicht, dass im Klassenunterricht quasi Multiplikation und Division wiederholt wird und, nee, oder ich sage jetzt mal anders, dass im Klassenunterricht der Zahlenraum bis 1000 schon eingeführt wird und im Förderunterricht wird Multiplikation, Division nochmal wiederholt. Das bringt dem Kind nichts in diesem Moment, weil, ja, es muss ja das lernen, was in der Klasse auch quasi geübt wird. Also schau da ganz genau, nicht nur danach, welche Gruppenzusammenstellung da ist und wer das genau macht, wann, zu welchem Zeitpunkt, sondern auch, was da genau gemacht wird. Was wird genau wiederholt? Also mach dich da schlau und kundig. Die Lehrkräfte müssen dir das sagen. Im Prinzip muss auch jedes Kind, was im Förderunterricht, den Förderunterricht besucht, in Deutsch oder in Mathe, müsste für jedes Kind ein sogenannter Förderplan erstellt werden. Ja, das ist sowieso wichtig. Eigentlich müsste zu jedem Kind in der Grundschule ein Förderplan erstellt werden. Ist aber auch pro Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Aber dass du nur weißt, also wenn dein Kind in Förderunterricht geht, dann sollte zuallererst eine Ausgangslage erstellt werden. Lernausgangslage, wo steht das Kind? Warum kommt es in den Förderunterricht? Was wird da genau gemacht? Wer macht das dann auch? Wer führt es durch? Und was für Ziele wollen wir erreichen? Und wann wollen wir die erreichen? Also das sind alles Dinge, die sollten dir bewusst sein. Es muss zielgerichtet gefördert werden. Ja? Eine Sache, die in dem Förderunterricht mir immer ein bisschen aufstößt, wenn ich davon höre, ist, dass da mit viel Anschauungsmaterial gearbeitet wird. Du kannst dir also vorstellen, wenn dein Kind im Förderunterricht geht und es kann zum Beispiel im Zahlenraum bis 100 nicht rechnen, dann bekommt es hundertprozentig irgendwas, mit dem es arbeiten kann. Eine 100er-Tafel, ein Rechenrahmen, ja, oder irgendwas. Vielleicht übt es auch an einer App, wo es irgendwas abzählt, ne? Auf jeden Fall ist das Anschauungsmaterial maßgeblich. Das solltest du auch nachfragen. Mit was rechnet mein Kind da? Mit was übt es? Ja, jetzt kann ich dir schon sagen, ganz sicher wird es etwas bekommen, was in der Schule genehm ist, was quasi auch in der Klasse wahrscheinlich verwendet wurde oder wird. Und dann ist die Begründung der Lehrerin, die die Förderung durchführt, natürlich klar, in der Klasse arbeiten sie mit dem Rechenrahmen, deswegen machen wir es hier in der Förderung auch. Aber ich kann dir auch sagen, aus meiner Erfahrung als Förderschullehrkraft, dass nur die Kinder, die Probleme haben mit dem Anschauungsmaterial arbeiten. Das ist in der ersten Klasse ganz genauso wie in der zweiten, wie in der dritten. Also der Zahlenstrahl ist die einzige Ausnahme ein bisschen, weil die Kinder am Zahlenstrahl arbeiten müssen und Striche zeichnen und so weiter. Dann machen alle Kinder das am Zahlenstrahl. Nur mit der Unterscheidung, dass die Kinder, die keine Probleme in Mathe haben, das verstehen und problemlos machen, aber die Kinder, die Probleme haben in Mathe, das überhaupt nicht verstehen und hier nur unsinnig an dem Material irgendwas nacharbeiten. Also das ist auch nochmal wichtig, dass du dir die Anschauungsmittel anschaust, mit was wird denn gearbeitet, ja, warum wird das eingesetzt, und dann ist es ja für mich überhaupt nicht logisch und für dich hoffentlich auch nicht, dass wenn dein Kind in der Förderung ist, in der Klasse schon nicht mitkommt, da den Rechenrahmen braucht, um was auszurechnen, dass es dann in der Förderung auch den Rechenrahmen kriegt, um was auszurechnen. Wie soll es denn da vom Rechenrahmen wegkommen? Ja, und da kommen wir zur Problemstelle, die im Förderunterricht ganz häufig auftaucht, ist eben das, was ich eingangs gesagt habe, jedes Kind woanders steht und deswegen die Lehrkraft auch viel zu tun hat und sehr, sage ich mal, wenig Zeit fürs einzelne Kind aufwenden kann, um Dinge zu erklären, um Strategien zu etablieren, weil eben auch eine Kleingruppe, ich würde sagen, herausfordernder ist wie eine ganze Klasse. Bei der ganzen Klasse hast du so ungefähr drei Gruppen. Ja, und wenn du dann die Kinder, sage ich mal, noch der Förderlehrerin mitgegeben hast, die eben mehr Unterstützung brauchen, dann hast du in der Klasse fast ein homogenes Bild. Dann kannst du hier durchziehen, ja. Aber in der Kleingruppe hast du dann Kinder, wo jedes Kind an einem anderen Punkt steht, jedes Kind eine andere Hilfe braucht. Deswegen habe ich in der Förderung Würfelhaus immer eingesetzt. Hervorragend hat es funktioniert, weil jedes Kind hatte seine Übung, jedes Kind war klar, jedes Kind hatte seine Bildunterstützung mit den Würfelhäusern. Und da hat es dann eben super gut geklappt, dass die Kinder wirklich an der Stelle gearbeitet haben, wo sie wirklich standen, wo sie den nächsten Schritt machen sollten. Und dann macht die Förderung natürlich Sinn, wenn die Anschauung anders ist. Also meine Anschauung Würfelhaus war natürlich viel schneller, viel anschaulicher als der Rechenrahmen, die Rechenkette und was weiß ich. Die Kinder wurden abgelöst vom Zählen und Rechnen, sind mehr ans verständige Rechnen herangeführt worden und haben dann auch im Förderunterricht auch verstehen dürfen. Die Problemstelle ist aber dann wieder, gibt es in die Klasse und wenn dann in der Klasse anders gearbeitet wird wieder und die Förderlehrkraft ist in der Regel nicht jeden Tag mit in der Stunde dabei, dann ist es fürs Kind auch schwierig, dass immer wieder, es hat immer wieder Erfolg in der Förderung und in der Klasse kommt es dann nicht mehr mit. Also, das ist eine große Problemstelle. Deswegen abschließend zum Thema Förderunterricht kann ich dir nur sagen, wenn du mit Würfelhaus arbeitest, würde ich dir sagen, du brauchst keinen Förderunterricht. Wenn du nicht mit Würfelhaus arbeitest, ja, und dein Kind in den Förderunterricht geht, dann schau auf diese Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Anschauungsmittel nochmal genauer anschauen. Was macht dein Kind am Anschauungsmittel? Wird es angeleitet? Vielleicht hier auch noch ein bisschen simultaner zu arbeiten, also nicht alles abzuzählen. Oder kriegt es einfach den Rechenrahmen hingestellt oder die 100er-Tafel gegeben, damit es die Aufgaben ausrechnen kann. Was genau wird im Förderunterricht denn geübt? Das Ziel eines Förderunterrichts ist klar. Hier will man die Rechenwege nochmal verständlicher machen, Zahlenverständnis aufbauen und so weiter und alles, was in der Klasse nicht funktioniert hat, nochmal nacharbeiten. Deswegen gibt es hier auch nochmal Unterschiede. Es gibt Kinder, die gehen nur ein paar Mal in Förderunterricht, weil vielleicht die Lehrkraft sagt, hey, das Thema Uhrzeit da, die paar Kinder haben es jetzt nicht so gut verstanden. Kannst du das zu der Kollegin, kannst du das mal mit den Kindern nochmal durchmachen? Dann ist es was, was vielleicht nur für zwei, drei Fördereinheiten läuft. Wenn dein Kind aber sukzessive immer rausgenommen wird und in den Förderunterricht in eine Gruppe integriert wird und nicht mehr am herkömmlichen Matheunterricht größtenteils teilnimmt, dann ist es auch anders zu werten und anders zu sehen. Du musst da wirklich genau Bescheid wissen, was die Kinder tun, was dein Kind wirklich macht, was es lernt, wo es weitergekommen ist. Und du musst auch immer die Klasse im Blick halten. Das muss die Lehrkraft auch, die da unterrichtet, klar. Aber es darf nicht sein, dass im Förderunterricht ein Kind immer weiter wegrutscht. Dafür ist der Förderunterricht nicht da, sondern der ist dafür da, dass dein Kind quasi aufholt und die anderen Kinder wieder einholt. Ja, da fällt mir noch was dazu ein, was vielleicht auch wichtig für dich ist. Es ist ja so, dass im Förderunterricht eher tendiert wird dazu, leichtere Aufgaben zu geben und die schwereren wegzulassen, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Nur die schwereren Aufgaben, wie zum Beispiel die Zehnerüberschreitung, die müssen ja auch mit dem Kind geübt werden, gelernt werden. Ich gehe da immer nach dem Motto, strebe das Grundniveau an und lass alles andere weg. Das heißt, wenn deine, da musst du auch noch mal genau schauen im Förderunterricht, welche Aufgabenart wird denn hier geübt? Also, wenn ich jetzt in den Zahlenraum bis 100 gehe, dann habe ich eigentlich nur vier Grundrechenarten, die dein Kind braucht. Das ist Plus, Minus, Mal, geteilt. Und bei Plus und Minus sind es halt auch noch die Zehnerübergänge. Das heißt, was wird denn hier genau geübt? Werden hier vielleicht auch noch sehr schwierige Platzhalteaufgaben oder Platzhalteaufgaben auch in der Division und der Multiplikation geübt? Also Sachen, Dinge oder Sachaufgaben, die für dein Kind vielleicht gerade gar nicht wichtig sind, die vielleicht in der Klasse gerade geübt werden, ja, aber die ein Niveau haben, das wir nicht anstreben. Unser Bestreben ist, alle Kinder auf Grundniveau auszubilden. Das heißt, die sollen mitkommen, die sollen auf Durchschnitt durchlaufen. Natürlich dürfen die gerne auch eine 2, eine 1 schreiben, aber eine 3 wäre super und sollen sich da halten mit wenig Energie, dass sie für dieses Fach aufwenden, weil ich finde, die Kinder haben so viel zu lernen heutzutage und haben ja auch Hobbys und alles. Es muss ja nicht sein. Ja, also das ist sehr wichtig, auch nochmal den Energieeinsatz zu betrachten. Wie viel Energie muss dein Kind da reinnehmen? Und dann nochmal, wie profitiert es davon? Lass dir da Zeit, wenn du dein Kind im Förderunterricht gibst, lass dir ein paar Wochen Zeit, schau das alles genau an und schau aber ganz genau, welche Fortschritte hat dein Kind gemacht. Ja, das ist total wichtig. Und wenn du merkst, da kommen keine großen Fortschritte, dann soll dein Kind wieder im Klassenunterricht teilnehmen. Ja, es gibt Schulen, das weiß ich, die das gar nicht toll finden, wenn die Eltern sagen, ich möchte mein Kind aus dem Förderunterricht nehmen, weil es natürlich ja eine zusätzliches Angebot der Schule ist. Ja, das wollen die ja auch, sage ich mal, von dir gesehen. Die wollen ja auch gesehen werden von dir, dass sie das anbieten, dass du das toll findest und so. Aber es ist definitiv so, du bist verpflichtet auch zu schauen, was nützt es meinem Kind. Wie gesagt, wenn dein Kind gerne reingeht und es nützt auch ein bisschen was, okay. Wenn es aber nicht gerne reingeht und du merkst auch, es nützt ein bisschen was oder gar nichts, dann würde ich das Kind wieder rausnehmen. Also wenn es nicht gerne reingeht, auf jeden Fall. Und weil ich einfach der Meinung bin, wenn der Förderunterricht nicht gut aufgebaut ist, dann nützt er dem Kind nichts. Aber wie gesagt, da musst du genau selber hinschauen. Es gibt sehr viele Unterschiede in den Schulen und ich will nicht alle Schulen über den Kamm scheren. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass der Unterricht in den kleinen Gruppen sehr schwierig ist, eben weil jedes Kind woanders steht und weil man immer den Stress hat, der Grundschullehrerin das alles so zu machen, damit die Kinder da wieder mitkommen. Aber letztendlich ist das nicht das Ziel, was wir haben. Jedes Kind sollte dann einen Förderplan haben, wo genau drin steht, was soll gemacht werden, in welcher Zeit, wer setzt es um und was wird dafür eingesetzt. Von daher gibt es auch die zweite Möglichkeit, nämlich eine individuelle Förderung im Unterricht. Und das ist das, was ich eigentlich eher gemacht habe. Ich habe zwar auch Kleingruppenförderung gemacht und entgegen der These, alle Kinder mögen es nicht, wenn man rausgenommen wird. Das stimmt jetzt nicht. Die Kinder sind sehr gerne mit mir mitgegangen und das ist bestimmt bei anderen Lehrkräften auch so. Es ist also nicht so, dass die Kinder gar nicht gerne mitgehen, vor allem wenn es im Klassenunterricht vielleicht gerade langweilig ist, dann freuen die sich, sie haben Abwechslung, ja. Aber nochmal, es soll dem Kind auch wirklich dienen. So, und deswegen habe ich sehr viel mehr eine individuelle Förderung im Unterricht angestrebt. Das heißt, ich habe mir die Kinder im Unterricht genommen. Ich saß als Förderlehrerin im Grundschulunterricht. Da war natürlich, wenn was eingeführt wurde, war ich mit dabei. Aber ansonsten haben die Kinder ihre Sachen gemacht und die Lehrkraft hat unterstützt. Und ich habe mir dann einzelne Kinder rausgenommen, habe mit denen weitergearbeitet. Und da wir bei Würfelhaus, da ich da diese Lernplanarbeit entwickelt habe, war es auch so, dass diese Kinder, wenn ich nicht da war, auch an ihren Aufgaben haben weiterarbeiten können mit Würfelhaus, weil diese Lernplanarbeit quasi so gestaltet war, dass jedes Kind, dass jede Lehrkraft auch immer wusste, wo das Kind steht und das Kind sah, wo es steht und es wusste auch genau, welche Übungen es zu machen hat. Und diese Übungen waren so kleinschrittig aufgebaut, dass das Kind auch selbstständig Lernerfolge erreicht hat. Es hat also nicht immer oder es braucht nicht immer den Lehrer dazu, die Lehrerin, dass das Kind auch Lernschritte erreicht. Das kann man auch über Material steuern, über Bildmaterial. In meinem Fall waren es dann die Würfelbilder, die das Kind verwendet hat und die es dann quasi wieder über andere Schritte abgelöst hat und zum automatisierten Rechnen geführt haben. Genau, das war eine sehr gute Möglichkeit der individuellen Förderung und das ist auch das, was du verlangen kannst, wenn du sagst, okay, was für eine Form wird denn in meiner Schule angeboten? Dann kann es die Möglichkeit sein der Außerschule, also der Kleingruppenförderung, ja, der Fördergruppe quasi des Förderunterrichts oder eben die individuelle Förderung in der Klasse innerhalb des Unterrichts, ja. Und das sieht dann so aus, dass dann nicht der Förderlehrer in der Regel kommt, dann nicht in die Klasse, aber das wäre auch mal eine Möglichkeit, die du dem Förderlehrer, der Förderlehrerin vorschlagen könntest. Ja, dass du nicht, dein Kind nicht in kleinen Gruppen rausgeht, sondern dass sie vielleicht in der Klasse bleiben. Aber das hat ja auch dann nur wirklich Sinn und macht auch dann, ist auch dann nur wirklich gut für dein Kind, wenn dann in der Klasse eben das Gleiche gemacht wird, was ich vorhin von der Fördergruppe erzählt habe, was deinem Kind auch wirklich weiterhelfen soll. Ne? Da fällt jetzt weg, dass es eine kleine Gruppe ist, da kann die Lehrkraft vielleicht 10 Minuten mit deinem Kind alleine arbeiten. In den 10 Minuten bekommt dein Kind was erklärt, es kann verstehen, es bekommt eine Anschauung erklärt oder an die Hand gegeben, mit der es weiterarbeiten kann. Ne? Das ist natürlich etwas, was gut funktionieren kann. Je nachdem natürlich, du weißt ja auch, kennst mich schon ein bisschen, du weißt schon, dass ich die Anschauung immer auch sehr kritisiere Und das ist auch in dem Fall ein Kritikpunkt. Also, die Lehrkräfte können nämlich beim individuellen Unterricht die Aufgaben anpassen. Sie können deinem Kind weniger Aufgaben geben, ja. Sie können leichtere Aufgaben geben oder einen anderen Zahlenraum. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Also, wenn dein Kind einen anderen Zahlenraum bearbeitet als die Kinder in der Klasse, die meisten, dann ist das nicht unbedingt von Vorteil, weil es muss ja auch den anderen Zahlenraum lernen. Die Frage wäre also eher, wie kommt es vom Zahlenraum bis 10 oder 20 in den Zahlenraum bis 100? Ja, das wäre jetzt meine Frage an die Lehrkraft, zu fragen, wie können Sie mein Kind unterstützen in der Schule, dass es nicht einfach nur leichtere Aufgaben macht in einem anderen Zahlenraum vielleicht, sondern dass es da auch wirklich in den neuen Zahlenraum mit reinkommt. Es muss ja die schweren Aufgaben auch können. Nicht alle. Aber die schwere Aufgabe wäre zum Beispiel ein Zehnerübergang, sollte das Kind halt schon können, ja. Okay, also das wäre die grundsätzliche Frage. Leichtere Aufgaben, nützt es meinem Kind? Wie kommt es an die schwereren? Wenn wir jetzt aber so ein Thema betrachten, wie zum Beispiel schriftliches Addieren und Subtrahieren in der dritten Klasse, und da gibt es ja Lückenaufgaben, da sind so ganz viele Lücken in den Aufgaben drin. Das finde ich zum Beispiel, das sind Aufgaben, die würde ich den Kindern, die sich schwer tun in Mathe, nicht wirklich geben. Da würde ich sagen, ja, mach du leichtere Aufgaben, nämlich da, wo die Lücken nicht drin sind oder nur vielleicht eine Lücke oder so, ja. Das ist natürlich, macht Sinn. Nochmal, also leichtere Aufgaben machen Sinn, wenn man weiß, dass die schweren Aufgaben etwas sind, was eher für die Zweier- und Einserkandidaten da sind. Aber für das Grundniveau zu erreichen, die leichteren Aufgaben erstmal geübt werden müssen. Weil wenn die leichteren Aufgaben sitzen, dann kann man natürlich auch die anderen noch machen, wenn man das will, wenn man die Zeit hat. Aber ansonsten reicht es, wenn das Grundniveau passt und wenn diese Aufgaben dann fürs Kind auch aufs Kind quasi abgestellt sind oder aufs Kind ausgerichtet sind. Ja, weniger Aufgaben, das ist generell was, was ich eh bevorzuge. Warum soll ein Kind so viele Aufgaben üben, ständig, permanent? Wenn es die dann kann, dann braucht es eigentlich weniger Aufgaben. Viele Kinder machen auch zu lange an den Aufgaben rum. Aber das ist dann eher wieder, dass ich dir da mitgeben möchte, schau genau, warum dein Kind so lange braucht. Meistens brauchen die Kinder so lange, weil sie abzählend rechnen. Das ja, braucht sehr viel Zeit und deswegen ist das Kind zu langsam. Und dann kann die Kritik der Lehrkraft sein oder die Möglichkeit der Lehrkraft zu sagen, dann kriegt er halt weniger Aufgaben, was auch passt. Nur das weniger Aufgaben, das führt halt nicht dazu, dass das Kind dann tatsächlich das Zählen lässt und dann auch besser wird, ne, und besser versteht. Deshalb hier auch aufpassen. Dann haben wir oft vereinfachte Arbeitsblätter in der Differenzierung in der Klasse. Ne, man hat dann, vielleicht kriegt das Kind einfach andere Sachen. Das kriegt es ja auch im Förderunterricht vielleicht. Und dann haben wir das Gleiche wie im Förderunterricht auch verschiedene Rechenmaterialien, Würfel, Blättchen, Zahlenstrahl, was weiß ich. Gibt's ja auch alles. Und die Lehrkraft sagt einfach, hör mal, wenn du Hilfe brauchst, dann hol dir das einfach da aus der Kiste oder vom Schrank oder was weiß ich. Das Problem dabei sehe ich, dass die Kinder sich diese Sachen holen, weil sie brauchen, um die Aufgaben zu rechnen. Auch hier wieder der Nachteil. Wie soll dein Kind lernen, ohne dieses Material zu rechnen, wenn es ständig das Material kriegt? Also umgekehrt wäre es doch sinnvoller zu sagen, was machst du denn am Material? Ah, du zählst alles weiter, dann müssen wir doch erstmal das Zählen ablösen und dir ein Verständnis für Menge und Stelle beibringen. Also, das wäre für mich der bessere Weg, als zu sagen, naja, du kannst dir was holen. Hier im Schrank kannst du dir einen Rechenrahmen holen, wenn du nicht weiterkommst. Dann macht das Kind genau das, was man eigentlich nicht will. Es zählt an diesem Ding und dann ja, hat es nicht wirklich was dazugelernt. Entschuldigung. Von daher, das wäre natürlich auf jeden Fall wichtig zu eruieren, was genau, wie genau differenziert die Lehrkraft. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass viele Lehrkräfte innerhalb der Klasse eben differenzieren in Form von drei verschiedene Varianten von Arbeitsblättern. Ja, da wäre auch die Frage, wo ist dein Kind hier mit dabei? Aber auch da nochmal, es geht nicht darum, dass die Aufgaben einfach leichter sind und weniger, sondern sie sollen fürs Kind so, das, was man mit dem Kind macht, die Vermittlung soll passen zu dem, was das Kind gerade braucht. Nochmal, die Schule arbeitet ja hauptsächlich auf der abstrakten Ebene und auf der Handlungs- und Bildebene. Das heißt, Handlung, das Kind kriegt was zum Handeln, einen Rechenrahmen oder ein Hunderterfeld oder was, wo es zählen kann. Oder es bekommt ein Bild, wo dann diese Rechenrahmen oder so abgebildet sind und das Kind kann die Kugeln durchstreichen oder dazu malen. Ja, und am Ende hat dein Kind vielleicht einfach nur Arbeitsblätter mit Aufgaben drauf, die leichter sind, die es vielleicht schneller lösen kann oder einfacher lösen kann. Aber nochmal, genau das ist eben nicht das, was dein Kind zum Verständnis führt, sondern es führt einfach dazu, dass das Kind, ja, es übt vielleicht ein bisschen was, aber es kommt nicht wirklich weiter. Das ist genau das Thema. Ja, also, was hier fehlt oder was hier schlecht gemacht ist von der Schule ist, die Handlung sollte nicht abzählend sein. Ja, also sollte strukturiert sein. Dann sollte die Bilddarstellung auf keinen Fall was sein, was ich abstreiche oder dazu male oder an dem ich auszählen kann. Und dann am Ende ist die Abstraktion eben das, was das Kind rechnen soll, die Rechenaufgaben, aber die muss das Kind verstanden haben. Also auch hier ganz genau schauen, was bietet die Lehrkraft denn wirklich an als individuelle Förderung, als Differenzierung? Hilft das meinem Kind? Welche visuellen Hilfe kriegt mein Kind? Also im Sinne von Bilddarstellungen, ja, oder tatsächlich auch Anschauungsmittel, Rechenmaterialien. Nützen die meinem Kind was? Wie oft wird wiederholt? Welche Arbeitsblätter werden ausgegeben und so weiter? Großes Thema, du merkst, man hat da immer wieder die gleichen Problemstellen, Herausforderungen, die ich von Anfang an immer so benenne, weil ich einfach sage, das Anschauungsmittel muss oder darf, andersrum darf das zählende Rechnen nicht herausfordern. Sobald es das zählende Rechnen herausfordert, bist du auf dem falschen Weg mit deinem Kind, ja. Also. Gut, dann musst du ganz wichtig darauf aufpassen, dass innerhalb der Klasse, wenn hier differenziert wird, dass vielleicht, wenn du kannst ja mit der Lehrkraft reden, wenn du jetzt merkst, okay, da läuft schon ein bisschen was und mein Kind wird das und das gut tun, dann wäre es wichtig, dass zum Beispiel in der Klasse nochmal das Gleichungsverständnis aufgearbeitet wird mit deinem Kind, ja. Wie wird denn eine Gleichung gelesen? Wie wird die denn dann am Ende ausgerechnet? Weil das ist die Grundlage. Ich verstehe, eine Gleichung ist die Grundlage dafür. Ich kann eine Platzhalteaufgabe schlüssig ausrechnen. Dann sollte nochmal ganz stark aufs Mengenverständnis geachtet werden. Hat das Kind ein Mengenverständnis? Ja oder nein? Wenn nein, dann muss ich zuerst das Mengenverständnis aufarbeiten. Also ich muss an den Verständnisthemen arbeiten, Mengenverständnis, Stellenwertverständnis, Operationsverständnis und nicht einfach nur an den Aufgaben und der Aufgabenart, ja, weil hängt nicht miteinander wesentlich zusammen. Der Aufgabenart ist oft eben Operationsverständnis, ist dann die Aufgabenart und das abstrakte Rechnen. Aber um eine Operation, eine Rechnung zu verstehen, brauche ich halt ganz viele Grundlagen. Die müssen vorher da sein. Also ist nicht wichtig, dass dein Kind einfache Aufgaben kriegt oder weniger Aufgaben, sondern da an dem großen Thema übt, wo es gerade steht, nämlich zum Beispiel am Stellenwertverständnis, ja. So, dann ist es ganz oft so, dass in dem individuellen Unterricht eben bestimmte Dinge, könnte man sagen, na ja, mein Kind hat zum Beispiel die Rechenmauer nicht verstanden. Ne? Und die Lehrkraft könnte jetzt sagen, ich mache jetzt mit einer Gruppe in der Klasse einfach mal nur noch Rechenmauern. Jetzt geht es aber nicht darum, die Rechenmauern auszurechnen, sondern es geht darum, eben zu sagen, wie ist denn das Format aufgebaut? Was bedeuten denn die zwei Steine und oben drüber ein Stein? Ne, so dass das Kind, ganz häufig ist es so, dass Kinder Probleme haben, die Formate zu lesen, Tabellen. Ne, wie arbeite ich in einer Tabelle? Da entstehen sehr oft Fehler auch in der Klassenarbeit, die eigentlich gar nichts mit dem Rechnen zu tun haben, sondern mit dem, wie ich eine Tabelle bearbeite. Arbeite ich nach Zeile oder nach Spalte? Ne, und verwechsle ich Zeile und Spalte? Rechne mal da, da mal da. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt Tabellen, die sind einfach mit Zahlen bestückt und andere wiederum, die haben Lücken. Ja, da fehlt oben eine Zahl und unten eine Zahl und so weiter. Also in der Zeile und in der Spalte, sodass das Kind hier nochmal ganz anders drangehen muss. Also man kann jedes Thema leichter machen, jedes Thema auf Grundniveau aufbereiten, aber man sollte das Thema an sich, dem Kind verständlich machen. Also nicht einfach nur, es geht nicht ums Rechenmauern ausrechnen, es geht auch darum, das Format zu verstehen. Ja, also die Tabellen und die Mauern und die, was es alles gibt, die Aufgabenfamilien und so weiter, ja. Also, wir haben bisher jetzt zwei Dinge besprochen. Die Möglichkeit für dich und dein Kind, also dass dein Kind in der Schule auch gefördert wird, die besteht darin, im angebotenen Förderunterricht der Schule, falls die Schule das anbietet, das wäre jetzt natürlich auch auf jeden Fall die Voraussetzung. Und du kannst dann nachfragen, bietet ihr Förderunterricht an und wie ist der und so weiter. Und dann gibt es noch die individuelle Förderunterricht, also die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer, der dann beschließt, ich werde im Unterricht differenzieren. Nicht jedes Kind muss die gleichen Aufgaben zur gleichen Zeit machen. Ja? Das sind in der Regel sind das sehr gute Lehrkräfte in meinen Augen, weil die wirklich auch schon den Blick haben darauf, dass jedes Kind ein bisschen was anderes braucht. Du musst da nur, darfst da nur auf jeden Fall nochmal drauf schauen, was genau wird angeboten. Dient es meinem Kind? Welche Anschauungsmittel? Im Prinzip die gleichen Fragen wie in der Kleingruppe, aber halt nochmal ein bisschen mehr geguckt, wie wird in der Klasse dann diese Förderung durchgeführt. Ist die Lehrkraft dabei? Kann sie erklären? Wird es nur über die Arbeitsblätter erklärt? Wird es nur darüber unterstützt, dass das Kind eben eine Hilfe hat in Form eines Arbeitsmittels, ja? Oder ist es Stationenarbeit sozusagen und das Kind arbeitet einfach verschiedene Stationen ab? Oder hat eine Lernstraße und muss bestimmte Aufgaben nacheinander machen. Ja? Und das musst du dir auch betrachten. Das ist nicht einfach so, dass man sagt, das ist gut, weil es ist differenziert und jedes Kind muss nicht das Gleiche machen. Prinzipiell schon mal gut, ja, weil natürlich die Kinder lernen, jedes Kind ist woanders und ich respektiere das. Da haben die Kinder, die sonst, sage ich mal, sich ein bisschen immer im Hintertreffen fühlen, die haben dann vielleicht eben keine emotionalen Probleme, weil jedes Kind woanders steht und man gar nicht blickt, wer steht denn wo. Ja, ansonsten, wenn alle die gleichen Sachen machen und die Emma, die kann das nicht, dann merkt die Emma schon wohl, dass alle anderen das können, nur sie nicht, so ungefähr. Ne? Also das ist immer ein bisschen anders, wenn schon in der Klasse differenziert wird und individuell gefördert, dann ist es natürlich schon sehr viel besser. Zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik ist es ja gang und gäbe, dass die Kinder alle an ihrem Lernstand arbeiten, aber auch da habe ich die gleichen Herausforderungen, nämlich zu schauen, was für ein Anschauungsmittel wird angeboten, Entschuldigung, und wie wird es eingesetzt? Wie wird dem Kind genau geholfen? Wer hilft dem Kind? Welches Ziel hat man damit? Verfolgt man damit? Wann wird das Ziel erreicht? Ne? Also auch das alles sehr klar und effektiv und auch transparent machen für die Eltern und für die Lehrkraft quasi. So, und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Differenzierung oder der Fördermöglichkeit innerhalb der Schule und das ist der Nachteilsausgleich. Ja, ein Nachteilsausgleich soll quasi die Benachteiligung ausgleichen, wie das Wort schon sagt, ohne dass die Lernziele komplett verändert werden. Und daran ist, da sehe ich das größte Problem. Also ein Nachteilsausgleich wird oft in Klasse, ab Klasse 3 gegeben, weil dann die Noten kommen. Ne, und dann wird quasi der Ausgleich benutzt dafür, dass das Kind mehr Zeit hat bei Klassenarbeiten. Es kriegt vielleicht einen eigenen Arbeitsplatz außerhalb der Klasse. Es hat kleinere Aufgabenmengen, vielleicht weniger Aufgaben. Die Aufgaben werden vorgelesen. Es hat vielleicht eine größere Schrift. Es darf Hilfsmittel benutzen. Kriegt vielleicht zusätzlich Pausen, sowas. Ja. Das ist aber immer abhängig davon, was die Lehrkraft darunter versteht und was die für das Kind auch bereit ist zu geben. Nicht jede Lehrkraft will, dass die Kinder ein Anschauungsmittel benutzen dürfen, sondern die sagt halt, okay, ich setze dich in einen eigenen Raum oder du kriegst einen Kopfhörer auf. Du darfst die länger brauchen, darfst über die Pause durchschreiben oder so. Und das sind alles, auch das musst du sehr kritisch betrachten, hilft es deinem Kind wirklich? Also der Nachteilsausgleich, denn mit dem bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil natürlich, er kommt immer dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist fürs Kind. Und letztendlich hat das Kind ja doch den Stress der ganzen Themen der Klasse, der Klassenarbeit. Ne? Also da wird nichts weniger gemacht oder rausgenommen, sondern es muss diese ganzen Themen ableisten. Und es wird in der Regel, sage ich mal, nicht so gut performen. Und dann ganz ehrlich, wenn ein Kind 2 Stunden lang hintereinander Klassenarbeit schreiben darf, in Anführungszeichen, es ist ja erledigt. Also Das hat jetzt nicht den Sinn, dass es dann wirklich mit viel Kopf wieder und ruhigem Geist wieder an die Aufgaben geht, sondern dann ist es ja platt. Ja, das ist ja fertig. Und wenn es dann noch eine 4 schreibt oder eine 5, ja, was hat es dann gelernt? Ich mühe mich, ich brauche viel Zeit, es kostet mich viel Kraft und viel Energie und am Ende kommt nicht viel raus. Ja. Außerdem finde ich, dass diese ganzen Hilfen, außer jetzt das Anschauungsmittel, was eh keinen Sinn macht, dass das Kind am Rechenrahmen da alles ausrechnet. Aber die sonstigen Hilfen, dass der Arbeitsplatz ruhig sein soll, dass man mehr Zeit kriegt, wenn man die braucht, dass man die Aufgaben vorgelesen kriegt, vielleicht nochmal, wenn man es nicht verstanden hat, oder eine größere Schrift braucht, ja, zusätzliche Pausen. Ganz ehrlich, in meiner Vorstellung als Lehrkraft ist das ganz normal. Das sollte eigentlich jedem Kind, das es braucht, zur Verfügung stehen. Da braucht man keinen separaten Nachteilsausgleich, der ja dann wieder meistens über irgendein Gutachten gefordert wird. Das erlebe ich sehr viel, dass die Eltern, die wir begleiten, dass die dann sagen, mein Kind kriegt einen Nachteilsausgleich, aber dafür brauchen wir ein Dyskalkulie-Gutachten oder dafür brauchen wir ein LAS-Gutachten. Ja, und das sollte eigentlich nicht sein, sondern ja, es sollte also jedem Kind zur Verfügung stellen, jedwelche Hilfe, bei der es einfach mehr sich sammeln kann, besser konzentrieren kann. Ja, natürlich Hilfe, die dann mehr in die Bearbeitung der Aufgaben geht. Das wäre jetzt nicht gerecht den anderen gegenüber. Aber wenn jetzt ein Kind sagt, ich brauche jetzt mal 5 Minuten Pause, ich muss mal kurz einmal eine Runde im Schulhof rennen, ich komme gleich wieder oder so. Oder ich brauche einen Schluck Wasser. Ich meine, Wasser wird kein Problem sein, aber ich brauche jetzt einfach Pause und ich mache nachher weiter oder sogar erst am nächsten Tag. Das finde ich, sollte jedem Kind zustehen. Ja, also weil die Lernziele eben erreicht werden müssen, finde ich das nicht wirklich Hilfe. Ne, es ist sogar einfach lächerlich für mich, finde ich manchmal, wenn ich höre, was die Eltern mir erzählen, was ihr Kind als Nachteilsausgleich kriegt. Ja, das darf länger schreiben, es darf über die Pause rüberschreiben, aber ganz ehrlich, das finde ich sogar fast mehr Stress fürs Kind, als wenn man es lässt und einfach die Klassenarbeit dann nimmt. Dann hat es halt eine 4, dann eine 5, aber die hat es dann vielleicht auch, wenn es länger schreiben darf, weil es sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Ja. So, das waren die drei Hauptmöglichkeiten der Schule, ja, die so generell, die du verlangen kannst oder die in den meisten Schulen angeboten werden. Was jetzt genau in deinem Bundesland so im Vordergrund steht, was jetzt in deiner Schule vielleicht angeboten wird, das sind wieder individuelle Sachen. Also innerhalb dieser drei, die ich genannt habe, irgendwas wird deine Schule davon anbieten, mach dich da schlau, mach dich auch fürs Bundesland schlau, was hier generell in der Grundschulverordnung vorgeschrieben ist oder angeboten wird. Und wenn das dann in deiner Schule nicht so da ist, also wenn dann keine Kapazitäten dafür freigestellt werden, dann spricht die Schulleitung drauf an oder die Lehrkraft erstmal und dann die Schulleitung oder die Klassen, die Eltern, der Elternsprecher, die sind ja dafür zuständig, dich da weiterzuleiten oder deine Anfragen weiterzuleiten. Und dann schau einfach mal, auf jeden Fall muss es so gestaltet sein, dass es deinem Kind zugutekommt und dass es nicht noch mehr von der Klasse abfällt. Ja, ich habe schon mal einen Fall erzählt von einem Kind, da wurden die Kinder gesammelt an verschiedenen Schulen in einem bestimmten Bereich. Morgens quasi gesammelt im Sinne von, die Eltern haben diese Kinder dann an eine andere Schule gefahren. Dort wurde dann quasi an diesem Tag für diese Kinder einen speziellen Unterricht angeboten in Deutsch und Mathe. Das heißt, sie wurden differenziert, ja, und gefördert. Aber das Ende vom Lied war, sie hat gesagt, mein Kind hat sich immer geduckt, weil wir an der Schule vorbeifahren mussten, dass die anderen nicht sehen, dass sie jetzt in die Förderung fährt. Und das Ende vom Lied war, dass das Kind eben die Klasse nicht geschafft hat, weil die im Förderunterricht eben das, was ich vorhin sagte, dann eben nicht den Zug hatten, quasi das alles wirklich gut aufzuarbeiten und immer die Schule im Blick und ein gutes Anschauungsmittel und eine schnelle Vorgehensweise, was wir von Würfel aus haben, das haben die halt nicht gehabt. Und demzufolge ist das Kind immer weiter zurückgerutscht und musste dann am Ende die Klasse wiederholen. Also da schau ganz genau hin, was das für dein Kind macht. Dann haben wir am Ende noch einen Notenschutz oder eine angepasste Bewertung. Das gibt es in manchen Regionen. Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass bestimmte Fehler weniger stark in die Bewertung mit einfließen. Zum Beispiel werden dann Rechenwege stärker bewertet als das Endergebnis. Ne? Wenn dann zum Beispiel ein Kind sehr gut den Rechenweg dargestellt hat, aber sich irgendwo verrechnet hat, dann ist es nicht so schlimm. Oder Teilbereiche werden anders gewichtet. Ne? Das Kind kann zum Beispiel die Uhrzeit nicht so gut, dann wird es anders gewichtet. Aber diese Regelungen sind sehr stark unterschiedlich, vor allem auch in den Ländern, nicht nur Bundesländern, sondern auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die ganz unterschiedlich und wie gesagt auch innerhalb der einzelnen Bundesländer. Dann kann die Schule noch anbieten einen schulpsychologischen Dienst, ja, der dann viele Schulen arbeiten mit Schulpsychologen oder Beratungslehrkräften oder Sonderpädagogen zusammen, die dann immer wieder mal kommen oder auch mit Förderzentren und helfen dann bei der Einschätzung, vor allem wenn die Lehrkräfte dann fragen, hör mal, kannst du dir mal das Kind X angucken? Die Lisa, ich weiß auch nicht, was mit der ist. Sie kommt nicht hinterher, aber vielleicht ist auch was mit zu Hause oder was weiß ich. Dann schauen diese Menschen dann sich die Kinder ein bisschen an, holen die mal raus, sprechen mit denen. Diese Stellen helfen also bei der Einschätzung von dem Lernstand oder von der Situation. Die helfen auch bei Anträgen. Wenn zum Beispiel ein Antrag auf ASF-Verfahren gestellt wird, dann müssen die auch mit tätig werden. Die helfen auch zur Vermittlung mit Eltern und so weiter. Und sie helfen auch bei Förderempfehlungen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Frage im Raum steht, was ist jetzt mit dem Kind, was können wir tun, dann können die sich da auch mit involvieren. Ich habe ein bisschen ein Thema damit, wenn Schulpsychologen Dyskalkulie dann quasi testen. Und für mein Empfängnis, also für mein Verständnis ist die Dyskalkulie sowieso was, was in der Schule entsteht und nicht am Kind, sondern durch den schulischen Unterricht mit befördert wird. Und ja, wenn dann Menschen das machen, Schulpsychologen, und dann quasi eine Begutachtung durchführen und das Ergebnis dann sich natürlich in der Schule mit eine größere Rolle spielen, damit bewertet wird. Da habe ich ein bisschen ein Thema damit, weil ich finde, sowas gehört außerhalb der Schule und nicht in die Schule. Und wenn man da mit dem Kind außerhalb der Schule hingeht zu einem Psychologen, der das auch, sage ich mal, gut gelernt hat, damit will ich nicht sagen, dass die Schule Pädagogen vielleicht das nicht können, die Schulpsychologen. Vielleicht können die das dann auch, aber da würde ich nochmal nachfragen, wie viel Erfahrung haben sie damit und welcher Test wird angewendet und dann macht euch schlau über diesen Test, ja, was der Test wirklich aussagt, wie er durchgeführt wird und so weiter, ne? Ja, und dann wird von der Schule natürlich sehr gerne auch mal eine außerschulische Lerntherapie empfohlen, weil ja, weil die Nachhilfe in der Schule vielleicht nicht da ist oder die Förderung oder nicht ausreicht, dann sagen die Lehrkräfte, geht doch mit dem Kind zu jemandem, der das außerschulisch nacharbeiten kann. Ja, aber, und das finde ich wichtig, dass diese normale Nachhilfe oft nicht ausreicht. Also bei der Nachhilfe außerschulisch, da musst du halt natürlich bedenken, dass das einmal die Woche ist, vielleicht nur, ne, dass die auf keinen Fall den Verschnitt haben von Schule und dem, was das Kind gerade lernt, wo es steht. Also das muss natürlich übereinander gelegt werden. Das machen die meisten außerschulischen Förderungen nicht. Deswegen, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch eine integrative Lerntherapie, eine Dyskalkulie-Förderung, gezieltes Training und so weiter. Aber wie gesagt, für mich ist die Kritik daran, dass es nur einmal wöchentlich ist, dann was machst du in den anderen Zeiten? Dann geht es bei mir in meiner Vorstellung immer zu tief in die Themen rein und es ist nicht an der Schule orientiert. Das heißt, man übt zum Beispiel den Zahlenraum bis 20 sehr intensiv, die Schule ist schon im Zahlenraum bis 100 und dann das bezweckt, dass das Kind immer weiter wegrutscht. Also wenn die Förderung nicht auch zielgerichtet ist, ganz gnadenlos, welche Anschauungsmittel werden benutzt, was erreichen wir innerhalb von welcher Zeit, ja? Wie schnell kann man das Kind wieder an die Schule anbinden? Das würde ich alles fragen, bevor ich so einen Weg gehen würde an deiner Stelle oder an eurer Stelle. Und das habt ihr zum Beispiel am Würfelhaus, weiß ich ganz genau, innerhalb von einer relativ überschaubaren Zeit von 4 bis 6 Wochen haben wir einfach schon große Erfolge beim Kind. Natürlich kommt es darauf an, wo die Schule ist und wie weit das Kind vom Klassenlernstand weg ist. Aber in der Regel in den ersten 2 Klassen können wir das noch gut übereinander kriegen. Und das würde ich dir gerne nochmal zum Schluss mitgeben, dass du, wenn du eine Förderung für dein Kind in der Schule wünschst, schau genau drauf, was genau gemacht wird, ob es nicht besser ist, du machst das zu Hause mit Würfelhaus, mit uns zusammen und da hast du einen schnellen Erfolg, weil, wie gesagt, in der Schule und in der außerschulischen Förderung nochmal, damit will ich nichts über den Kamm scheren, das kann auch ganz gute Lösungen geben, wirklich wahr, aber du musst genau drauf schauen, was wird gemacht und ich würde es, ja, fordern einfach, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein größerer Erfolg da sein muss, der zeigt, das Kind kann die Klasse aufholen, wenn es denn ein Grundschulkind ist, was da auch wirklich, sage ich mal, in der Richtung performen kann, ja. Also, am Ende gibt es natürlich noch Gespräche mit den Eltern, die die Schule anbietet, die kannst du natürlich auch in Anspruch nehmen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass gute Schulen versuchen, den Leistungsdruck zu reduzieren, dass sie realistische Ziele fürs Kind setzen und den Selbstwertgefühl des Kindes schützen. Und das ist auch total wichtig. Schau also am Ende darauf nochmal, wie geht es deinem Kind damit mit dieser Förderung? Ja, sprech den Förderbedarf an. Wenn du das Gefühl hast, dass da was im Argen ist, dann spreche es an, ja, oder spreche uns an. Wir helfen dir auch, ganz klar. Aber du kannst auch die Schule ansprechen, wenn du das jetzt mit der Schule machen willst. Fordere die Gespräche ein, teile deine Beobachtungen mit. Was hast du zu Hause beobachtet? Was klappt bei deinem Kind, was nicht? Im Notfall beantrage einen Nachteilsausgleich. Was sind das die Voraussetzungen der Schule? Will die dafür ein Gutachten haben und so weiter? Ja, also verlange einfach Unterstützung, aber schau ganz genau, was kriegst du dafür, ja? Und schau, ob es nicht besser ist, wenn du dich in kompetente Hände begibst, die wie zum Beispiel bei uns im Würfelhaus, die wir eine schnelle und gute Förderung haben, die das Kind schnell wieder auf Klassenlernstand bringt, weil die Anschauung so toll ist, weil der Stellenwert geklärt wird, weil wir die großen Bereiche Mengenverständnis, Stellenwertverständnis, Operationsverständnis nacheinander anschauen, weil wir quer durch die Zahlenräume arbeiten und nicht einen Zahlenraum auf dem anderen aufbauen. Das ist natürlich, da haben wir große Hebel und die führen natürlich schnell zum Erfolg. Gut, für dich. Ich hoffe, du nimmst einiges mit für die Förderung deines Kindes. Bis zum nächsten Mal.